Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen. Neues aus der Gemelli-Klinik. Dem Papst geht es etwas besser. Miserio zum Kongo. Der Friedensprozess muss regional ansetzen. Und Österreich. Caritas lobt und kritisiert das Programm der künftigen Regierung. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Seit knapp 2 Wochen wird Papst Franziskus in der römischen Gemelli-Klinik behandelt. Seither informiert der Vatikan jeweils morgens und abends mit kurzen Erklärungen über seinen Gesundheitszustand. Wie geht es dem Papst derzeit? Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Stefan von Kempis gesprochen.
Ja, Franziskus hat in der vergangenen Nacht gut geschlafen und setzt seine Erholung fort. Das teilt das Vatikanische Presseamt an diesem Donnerstagmorgen mit in einem lakonischen Satz. Es war für Franziskus die 13. Nacht in der Gemelli-Klinik. Er wird dort wegen einer komplexen Infektion an Atemwegen und Lunge behandelt.
Weiß man noch mehr darüber, wie es ihm geht?
Ja, am Mittwochabend hatte schon ein ausführlicheres Vatikan-Statement gegeben, das sprach von einer weiteren leichten Verbesserung beim Gesundheitszustand des Papstes. Ich zitiere, die in den letzten Tagen festgestellte leichte Niereninsuffizienz hat sich zurückgebildet. Ende des Zitats. Außerdem war ja schon am Dienstagabend eine Computertomographie des Brustkorbs vorgenommen worden. Jetzt gab es gestern Abend, am Mittwochabend dann die Ergebnisse dazu. Diese Computertomographie zeige eine, ich zitiere, normale Entwicklung des Lungenentzündungsbildes.
Ist es zu einer neuen Atemkrise bei Papst Franziskus gekommen?
Nein, laut Statement ist es zu asthmatischen Atemwegskrisen, wie zuletzt noch am Samstag, beim Papst nicht mehr gekommen. Das stand jedenfalls in der Benachrichtigung schon vor Mittwochabend. Franziskus setze aber die Sauerstofftherapie, ich zitiere, mit hohen Flussraten fort. Erstmals erwähnt das Statement auch eine physiotherapeutische Behandlung der Atemwege.
Ist der Zustand des Papstes weiter kritisch?
Also erstmals seit einer Woche wird der Zustand des Papstes in dem Bulletin vom Mittwochabend nicht mehr explizit als kritisch eingestuft. Aber es ist auch klar, dass es keine Entwarnung gegeben werden kann, trotz der festgestellten leichten Verbesserung. Ich zitiere, die Prognose bleibt zurückhaltend.
Vielen Dank, Stefan von Kempis. Wir bleiben beim Thema. Papst Franziskus möge bald wieder seine Aufgaben übernehmen können. Das hat Kardinal Giovanni Battista Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, am Montagabend auf dem Petersplatz erbeten. Zum 3. Mal in Folge versammelten sich dort Gläubige zu einem Rosenkranzgebet für Franziskus. Um 21 Uhr begann die Versammlung, an der neben hunderten Gläubigen auch Kardinäle, Bischöfe und Mitglieder der römischen Kurie teilnahmen. Jungfrau Maria, wir sind hier versammelt, um dich inständig zu bitten, dass Gott Papst Franziskus bald die Wiederaufnahme seines apostolischen Dienstes gewähren möge, in der Integrität seiner körperlichen Kräfte und mit jenem pastoralen Elan, der ihn auszeichnet. Das sagte Kardinal Re zum Auftakt der Andacht. Die Versammelten beteten gemeinsam die glorreichen Geheimnisse des Rosenkranzes. Unter den Anwesenden befanden sich Pilger aus verschiedenen Ländern. Auch Freiwillige des Heiligen Jahres beteten mit, viele mit Rosenkränzen in der Hand. Auf dem Petersplatz war, wie bereits seit Montag beim Rosenkranz, die Ikone Maria, Mutter der Kirche, präsent. Der Vatikan bittet bis auf Weiteres zum abendlichen Rosenkranzgebet für den erkrankten Papst. Am kommenden Montag findet in Rom in der deutschsprachigen Kirche Santa Maria dell'Anima eine heilige Messe zur Genesung von Papst Franziskus in deutscher Sprache statt. Es zelebriert Anima-Rektor Michael Max. Österreich. In Wien haben ÖVP, SPÖ und NEOS ein Regierungsprogramm präsentiert. Österreichs Caritas sieht darin positive Weichenstellungen, aber auch Klärungsbedarf. Dass die drei Parteien Kompromissbereitschaft betonen und über politische Lager hinweg Lösungen für Österreich finden wollen, seien grundsätzlich wichtige Signale, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Caritas-Generalsekretärin Anna Parr zeigte sich erleichtert, dass nun sehr bald eine Bundesregierung stehen werde und bereits ein umfassendes Regierungsprogramm präsentiert wurde. Unklar seien die Finanzierung und die Umsetzung wichtiger sozialer Absicherungen. Besorgt zeigte sich die Caritas über die restriktive Ausrichtung der Asylpolitik. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit enthält das Regierungsprogramm laut Caritas grundsätzlich positive Signale. Das Bekenntnis zur Entwicklungszusammenarbeit als Instrument zur Armutsbekämpfung, Friedensförderung und zum Umweltschutz sei ebenso zu begrüßen wie die Fortführung der internationalen Klimafinanzierung, die Stärkung sozialer Sicherungssysteme und die Förderung der Gleichstellung, so die österreichische Caritas. Zentralafrikanische Republik. Nach Ansicht der katholischen Bischöfe des Landes hat die Kooperation mit Russland dem Staat geschadet. Das geht aus einer am Donnerstag in München veröffentlichten Mitteilung des Hilfswerks Kirche in Not hervor. Den Angaben zufolge hatte die Regierung der Zentralafrikanischen Republik 2021 die sogenannte russische Wagner-Miliz ins Land geholt, um den Bürgerkrieg einzudämmen, der 2013 ausgebrochen war. Militärisch war das Vorgehen erfolgreich, es sei aber mit vielen Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung verbunden gewesen, heißt es weiter. Maßnahmen wie die Stationierung von UN-Blauhelm-Truppen bewerteten die Bischöfe positiv, so die Mitteilung. Kardinal Dieudonné Ntsapala-Inga aus der Erzdiözese Bangui erklärte, dass das Land sich wieder auf einem guten Weg befinde, sei auch der Zusammenarbeit von Christen und Muslimen zu verdanken. Wir bleiben in Afrika. Frieden in der Demokratischen Republik Kongo hat keine Chance ohne eine regionale Beteiligung, vor allem der Zivilbevölkerung. Daran erinnert das Hilfswerk Miserio im Interview mit uns. Der jüngste Vorstoß eines Sozialpaktes, den die großen Kirchen im Kongo auf den Weg gebracht haben, sei hier ein unterstützenswerter Ansatz, sagte uns Länderreferentin Astrid Meyer.
Die Notlage im Ostkongo hat sich im Zug der Gewalt der Kämpfe der M23 und der Regierungstruppen im Kongo zuletzt verschärft. Was wissen Sie denn über die aktuelle humanitäre Lage?
Die humanitäre ist katastrophal. Obwohl zwar die Versorgungswege der von der M23 besetzten Provinzhauptstädte Goma und Bukavu wieder offen sind, ist es enorm schwierig für die Menschen, eine Versorgung zu finden. Alle Preise sind enorm in die Höhe gegangen und es bestehen erhebliche Sicherheitsprobleme. Also es fehlt an allem. Es fehlt sowohl an Nahrungsmitteln, an Trinkwasser, aber vor allem ein Riesenbedarf, berichten unsere Partner auch, im Bereich psychosozialer Unterstützung, weil ohnehin enorm belastete Menschen, Familien jetzt erneut Binnenvertriebene erleben eine Retraumatisierung oder eine erneute Traumatisierung von Erlebnissen vergangener Konflikte, die sie nie haben verarbeiten können.
Ja, in der Tat hatte UNICEF auch zuletzt noch mitgeteilt, dass im Osten das Kongo im letzten Monat schwere Gewalttaten selbst gegen Kinder sich verdreifacht hätten, darunter auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser. Auch war von Zwangsumsiedlungen von bereits Geflüchteten auf Befehl der Rebellen die Rede. Inwiefern trifft dieser Konflikt wieder einmal die Schwächsten und Unschuldigen?
Ja, leider kann ich durch die Informationen unserer Partnerorganisation das auch bestätigen. Auch das Ausmaß sexueller Gewalt, also wirklich systematisch gegen Frauen und dann ja auch Mädchen, ist verheerend. Die Erklärung liegt in, in einer absoluten Überforderung, Übermilitarisierung. Viele Partner problematisieren, dass eine Form der Banalisierung von Gewalt ein Problem ist. Und wie an zu vielen anderen Konfliktschauplätzen auch, trifft das die vermeintlich schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. Und das sind eben Kinder und Frauen. Bei Kindern kommt auch noch hinzu, infolge der jetzt erneuten Fluchtbewegung und tatsächlich auch diese Zwangsräumung, die Sie erwähnen. Das sind Flüchtlingscamps im Westen von Goma. Es ist eben so, dass auch Kinder ihre Angehörigen verloren haben und dann plan- und ziellos unterwegs sind und dann ein weiteres leichtes Opfer sind. Und dieses Ausmaß an Aggressionen sich dann an ihnen auslässt. Also es ist sehr, sehr schlimm und wird auch noch weitere Saat von Gewalt säen, wie wir befürchten.
Ja, dabei hat das Land ja auch tatsächlich schon eine lange Geschichte der Gewalt erlebt. Jetzt bei der neuen Gewaltwelle soll Ruanda seine Finger mit im Spiel haben. Wie ist denn da die Interessenlage? Was sind denn eigentlich tatsächlich die Hintergründe dieses aktuell wieder neu aufgebrochenen Konfliktes?
Aus meiner Sicht sind die Interessen primär wirtschaftlich. Also man kann ja auch nachvollziehen, dass die M23, die ja auch wie UN-Berichte nachgewiesen haben, von Ruanda unterstützt wird, die lukrativsten Minen besetzt haben, seit mindestens 2021 bereits. Hinzugekommen ist jetzt noch auch die eine innerkongolesische Opposition, die Alliance des Fleuves, die AFC, das geht auch durch die Medien. Ruanda schiebt aber wiederum das Sicherheitsbedürfnis vor von Minderheiten, die im Ostkongo leben. Das hat eben auch historische Beweggründe mit dem Genozid von 94. Und es ist eine komplexe Gemengelage auch aus Fragen von Zugang zu Land, also Lebensgrundlagen, Gebietsansprüche und auch Identität. Und diese Gemengelage entlädt sich jetzt ein weiteres Mal in einem zugespitzten Konflikt, wie auch unsere Partner ihn so nicht erwartet hätten.
Kirchenführer hatten zuletzt im Kongo mit Milizen verhandelt, um Frieden zu erwirken. Sie setzen sich für einen Friedenspakt für den Kongo ein. Was wissen Sie darüber? Wie geht die Kirche vor? Beziehungsweise auch, welche Erfolgsaussichten kann diese Initiative haben?
Ja, dieser sogenannte Sozialpakt der beiden großen Kirchen ist immens wichtig. Er ist die einzige wirklich sichtbare Initiative zivilgesellschaftlicher Natur, um den Konflikt zu befrieden. Bemerkenswert ist zum einen, dass beispielgebend sich die protestantischen Kirchen, die in der ÖCC vereint sind, und die katholische Bischofskonferenz, die ja die größte afrikanische auch ist, zusammengetan haben, um so schon mal zu zeigen, wir wirken ökumenisch mit einer Stimme. Sie setzen das Verbindende in den Vordergrund. Es geht darum, die territoriale Integrität des Kongo aufrechtzuerhalten. Es geht darum, für ein Miteinander der unterschiedlichen Gemeinschaften, ethnischen Gruppen im Kongo sich einzusetzen. Und ihre Forderungen gehen eben in die Richtung, dass alle Akteure dieses Konflikts sich dialogbereit zeigen. Und aus diesem Grund haben eben beide Kirchen die Initiative unternommen, in alle Richtungen Gespräche zu führen. Dieser Vorstoß mit den Rebellenführern, also mit der M23 auch zu sprechen, hat in Kinshasa für Unmut gesorgt, durchaus. Aber die Kirche versteht sich da ja auch als pastorale Mission und ist entschieden, hier auch weiter voranzugehen.
Kirchenvertreter geraten zugleich selbst in die Schusslinie des Konfliktes. Wie bedrängt ist die Kirche derzeit und wie wirkt sich das auch auf die Unterstützung der Menschen durch die Kirche aus?
Ja, Kirche macht sich angreifbar, weil sie politisch eben aktiv sind. Man muss ja sehen, dass vor allem auch die Senko, also die katholische Bischofskonferenz, von jeher wirklich eine der wichtigsten oppositionellen Kräfte war. Es gab in der Mandatszeit von Tshisekedi, vor allem jetzt auch in der letzten, immer mal wieder so ich sag mal salopp formuliert, so Warnschüsse, wenn bestimmte Bischöfe sich sehr politisch und ich sag mal auch mit Kritik geäußert haben. Aus diesem Grund geht die Kirche jetzt schon auch einen diplomatischeren Weg, indem sie die Strategie verfolgt, die Bevölkerung, Zivilgesellschaft über die Pfarrgemeindestrukturen zu befähigen, ihre Rechte einzufordern. Also was ja vor allem auch die katholische Kirche auszeichnet, ist, dass sie eben bis auf Pfarrgemeinde, also Basisebene, über Strukturen verfügt. Wichtig zu sehen ist auch, die Kirche ist ja sowohl jetzt politisch eine ganz wichtige Kraft, aber dann ist sie von jeher eben auch die Kraft, die der Bevölkerung beisteht, sei es moralisch, aber auch durch tätige Unterstützung über die Caritas-Strukturen. Also die Kirche ist der wichtigste Träger von Schulen, im Gesundheitswesen, Waisenhäusern, jetzt auch tatsächlich in der Flüchtlingsarbeit. Und das ist eine Kraft, wo im Grunde genommen auch die Politiker wissen, mit dieser Kraft dürfen sie sich das nicht verscherzen.
Astrid Meyer von Miserior im Gespräch mit meiner Kollegin Anne Preckel war das. Um den Schutz der Artenvielfalt geht es gerade bei der COP16 für Biodiversität in Rom. Auf der dreitägigen Konferenz von über 140 Staaten wird über Finanzierung und Koordinierung von globalem Artenschutz verhandelt.
Es ist die Fortsetzung der COP16 in Cali, Kolumbien. Diese musste im Herbst letzten Jahres abgebrochen werden, nachdem zu viele Delegierte bereits abgereist waren. In Rom wird die Agenda von Cali jetzt wieder aufgegriffen. Den Vorsitz führt weiterhin das kolumbianische Umweltministerium.
Die Stimmung im Saal ist gespannt, weil es gibt ja jetzt einen Vorschlag, wie wir weitermachen können bei der Frage, wie können wir die Gelder mobilisieren.
Da sagte Staatssekretär Jan-Niklas Gesenhus von der deutschen Delegation in einem Gespräch mit Radio Vatikan.
Und da schauen jetzt natürlich alle mit großem Interesse drauf, wie positionieren sich die unterschiedlichen Gruppen. Weil davon wird natürlich jetzt abhängen, gibt es am Ende eine Lösung oder nicht.
Das Thema liegt auch dem Papst am Herzen. Mit der Enzyklika Laudato Si und dem Schreiben Laudate Deum hat er sich für die Bewahrung der Schöpfung engagiert. Dabei spielt nicht nur Klimaschutz eine Rolle, sondern auch Schutz der Artenvielfalt. Das komplexe Zusammenspiel von Arten regelt nicht nur das globale CO2-System, es ist auch wichtig für die Ernährung der Menschheit. Es braucht Fressfeinde, um Schädlinge in Schach zu halten. Es braucht Bienen, um Nutzpflanzen zu bestäuben. Durch hochindustrialisierte Landwirtschaft sind diese Systeme in Gefahr. Jetzt wird darum gerungen, wer für den Schutz der Biosphäre in die Tasche greifen soll.
Ich glaube, alle Seiten müssen Flexibilität zeigen. Wir zeigen auch Flexibilität. Wir sind auch bereit, darüber zu reden, wie kann man die globale Finanzinfrastruktur noch besser machen, um die globale Naturschutzfinanzierung noch auf ein neues Level zu heben. Auch für uns ist zum Beispiel total wichtig, dass auch lokale und indigene Gemeinschaften mitreden können und dass sie beteiligt werden, dass auch die Stimme des globalen Südens eine starke Stimme sein kann in den Institutionen. Daran arbeiten wir auch gemeinsam mit unseren Partnern im globalen Süden. Und wir sind natürlich auch bereit, auch finanziell zu unterstützen, weil wir haben ambitionierte Ziele bei der globalen Naturschutzfinanzierung.
Ein Beitrag von Maximilian Seidel, Sprecher Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Weitere Informationen und Nachrichten aus Rom erhalten Sie in unserem neuen Gratis-Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News auf Deutsch, WhatsApp. Mehr dazu auf unserer Multimedia-Webseite vaticannews.de, wo Sie auch unsere Sendungen nachhören und unsere Beiträge nachlesen können, einschließlich einiger Papstvideos. Gudrun Seiler sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.